Die folgenden Inhalte sind nicht als Ersatz für eine professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung gedacht. Die Inhalte dienen der Vermittlung von Wissen und die Umsetzung der hier gegebenen Empfehlungen sollte immer mit einem qualifizierten Therapeuten abgesprochen werden. Das Befolgen der Empfehlungen erfolgt auf eigene Verantwortung.
Herzlich willkommen heute im virtuellen Kongressraum zurück des großen Gesund- und Glücklich-Kongresses. Und heute darf ich wir dürfen sehr herzlich begrüßen Visionär, Vordenker, Coach, Lebensberater und ganz einen liebevollen Menschen, der gerade in Süddeutschland stationär ist, Philipp Kunisch. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sprechen zu dürfen, liebe Martina.
Wir freuen uns.
Am Bildschirm an alle, die dabei sind.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um da zu sein und auch dein Wissen zum Thema Gesundheit und Glück mit uns zu teilen, weil wir glauben, dass du da sehr, sehr viel auch erzählen kannst. Du hast dich ja schon in jungen Jahren sehr stark der Natur gegenüber verbunden gefühlt. Du hast das aber auch erst später, so wie ich es jetzt im Verlauf gesehen habe, sind wir wieder entdeckt. Und das Thema Wildkräuter beispielsweise ist bei dir sehr präsent. Du hast deine Ernährung so mal um 180 Grad gewendet und dadurch einen enormen Umschwung in deinem Leben erzeugt, auch wahrscheinlich hin zu mehr Glück. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise was für dich so ein Gesundheits- und letztendlich auch Glücksbooster in deinem Leben war.
Herzlich gerne. Ich muss gerade nur lachen, weil hier ist einfach gerade eine Meise in die Wohnung reingeflogen, gehüpft gekommen. Wie siehst du? So nah sind wir also mit der Natur verbunden hier. So schön. Jetzt ist wieder rausgeflogen, als ich das Wort ergriffen habe.
Sie hat deine Botschaft.
Ja. Also genau, wie hat es angefangen? So wie oftmals fangen wir Menschen uns ja gerne erst dann an zu beschäftigen oder über den Tellerrand hinaus zu blicken, wenn der Schuh anfängt zu drücken. Und so war es auch bei mir. Also ich hatte in meiner Jugend ziemlich gesundheitlich Probleme, insbesondere mit meinem Hals, und habe schnell gemerkt, dass der schulmedizinische Weg dort, ein Antibiotikum zu nehmen, wenn es ihn nichts ändert, nichts bringt. Und ja, so war ich quasi mehr oder minder gezwungen, aber letztlich war es, ja, ich habe mich oftmals, so wie viele andere dann auch, wenn sie in so einer Situation sind, gefragt, oh, und wieso ich? Und der anderen geht's allen gut. So, und letztendlich war es im Nachhinein betrachtet ein riesiger Segen, der mir dazu teil wurde, weil ja, so habe ich mich mit vielerlei Thematik auseinandergesetzt. Lange Zeit noch mehr oder weniger so ein bisschen, ja, halbherzig, könnte man sagen. Während der Jugendzeit habe ich mich dann doch auch viel mit den ganz konventionellen Themen oder so den Thematiken befasst, die ja die einen in dem Alter so interessieren. Das heißt vor allem das andere Geschlecht und was weiß ich, so Sachen, eben meine Hobbys. Aber ich bin eben immer wieder offen gewesen, andere Dinge hineinzuschauen und zu tauchen, auch dank meiner Mutter. Die ist da sehr esoterisch veranlagt und hat mich dann zu einer schamanischen Reise gebracht, und ja, Homöopathie und solche Dinge waren also immer schon gegenwärtig, sage ich mal, bei uns. Mein Vater zwar eher nicht so sehr, der ist Schulmediziner, aber nachdem meine Eltern, die sich getrennt hatten und ich bei meiner Mutter groß wurde, hatte sie also da deutlich mehr Einfluss.
Okay. Und aber ist ja, ja so, ich muss Sie kurz unterbrechen, du hast auch ein Studium absolviert an der TU, also ganz, ganz ohne Wissenschaft ist es bei dir ja dann auch nicht ausgegangen, auch ohne deinen Vater nicht. Also das spielt da ein bisschen hinein in dein Leben dann.
Auf jeden Fall. Also ich bin auch überhaupt nicht der Wissenschaft abgetan. Ich finde nur, man muss halt die Symbiose schaffen irgendwo. Es ist ja nichts voneinander getrennt. Und allein dieser analytisch-wissenschaftliche Blick auf die Dinge führt uns oftmals auf Irrwege, weil wir allein mit dem Verstandesdenken, wenn wir Herz und Seele nicht mit integrieren, dann können wir das große ganze Bild nicht erfassen. Ich würde doch nicht behaupten, dass ich es ganz und gar erfasst habe, aber zumindest sind mir schon ein paar Puzzleteile mehr zu meinem Gesamtbild hinzugefügt worden. Ja, so ging es dann also weiter und eben auch durch das Studium der Lebensmitteltechnologie an der TU in München war ich dann mit der Thematik Ernährung halt sehr tief konfrontiert. Und ich war immer schon auch sehr neugierig. Auch das hat mich also in jungen Jahren so ein bisschen in die Resignation fallen lassen, weil ich habe gesucht und ich habe Fragen gestellt und habe irgendwie nicht die Antworten gefunden, die ich mir erhofft hatte. Und habe ich dann auch innerlich viel rebelliert, kann man sagen, und habe mich aufgelehnt und mir gedacht, das ist eh alles scheißegal hier. Und ja, aber dann hat es mich also doch, die Hoffnung stirbt zuletzt, habe ich also dann mit 18 das Buch Jetzt von Eckhart Tolle in die Hände bekommen. Und da habe ich dann viel, da fing dann diese Magie wieder an, in mein Leben zu treten. Und ja, es hat dann trotzdem noch eine Zeit gebraucht, bis diese Lawine ins Rollen gekommen ist, so richtig, wenn man spürt zwar diesen Ruf und diese Begeisterung, aber es muss sich erstmal alles so neu orientieren und umsortieren. Ja, und dann habe ich also, wie das eben so ist, als Student hat man nicht das Geld, um sich teure Bio- oder Demeterware leisten zu können. So habe ich dann also die Wildkräuter ausfindig gemacht und bin dort, ich weiß gar nicht mehr wie drauf gestoßen, ich glaube über Dr. Switzer heißt der, der ist auch hier im Münchner Umland und der hat also viel mit lebendiger Nahrung, auch fermentierte Nahrung und Wildkräuter eben. Und dann war ich auf der ersten Wildkräuterwanderung und das war fast wie eine Einweihung oder so ein tiefes Rückerinnern in mir. Und seither bin ich immer noch hellauf begeistert von dieser Thematik, habe dann also auch während des Studiums schon begonnen, mich Wildkräuterführungen zu geben, damals dann noch auf Spendenbasis und mit meinem Halbwissen, sage ich mal, aber einfach aus dieser Begeisterung und es kam gut an und so habe ich das halt immer weiter vertieft und so habe ich dann tatsächlich nach meinem Studium überhaupt, bin ich gar nicht in die Industrie gegangen, sondern habe mich direkt selbstständig gemacht mit der Gesundheits- und Ernährungsberatung.
Mhm. Ja, du bist holistischer Berater, auch wenn man so sagen kann. Also dieses ganzheitliche, holistische, das liegt dir ja auch sehr am Herzen. Und ich glaube, du kannst da sehr, sehr viele Aspekte vereinen in der Art und Weise, wie du deinen Zugang gefunden hast und dann wirklich Menschen so auf ihrem Weg der Transformation begleitest. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, wie war dieses Gefühl für dich, wie du so auf Wildkräuter umgestiegen bist? Was hat sich in deinem Körper verändert? Wie hast du dich gefühlt? Was hat sich gelöst? Was hat sich gezeigt? Vielleicht magst du uns da noch ein bisschen mitnehmen.
Ja, also bevor es mit den Wildkräutern so richtig losging, ich habe dann auch auf Veganismus, also erstmal vegetarisch und dann auch vegan probiert und habe schon gemerkt, dass mir das besser tut. Also meine Haut, ich hatte in meiner Jugend auch mit meiner Haut viel Probleme, das ist besser geworden, überhaupt mein Ausdruck war besser. Ich war auch grundsätzlich wacher, dieses Nachmittagstief war dann nicht mehr, also immer weniger, bis es gar nicht mehr da war. Und durch die Wildkräuter habe ich also jedes Mal direkt nach dem Konsumieren so einen richtigen Kick oft gespürt. Also ich musste oft Sport machen, weil ich gar nicht dann wusste, wohin mit der Energie. Und Bewegung ist auf jeden Fall parallel sehr, sehr wichtig. Das war mir damals noch nicht so klar, aber dadurch, dass man dann so viel Nährstoffe, so viel Licht auch durch die Biophotonen in sein System reinbringt, kommt da richtig viel in Bewegung. Und wir oftmals lagert ja der Körper extrem viele Giftstoffe über die Jahre so hinweg ab, weil er nicht weiß, wohin damit und sie nicht rausbekommt. Und dadurch wird es also dann, wird es gelöst. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich dann bewegt, weil der Körper muss das abtransportieren können. Und ich war Gott sei Dank recht sportlich und habe das also dadurch auch, mein Körper konnte es dadurch also auch gut nach außen schleusen und nicht, also falls du dann auch jetzt damit anfangen solltest, du daheim, der jetzt zuhört, dann kann das durchaus erstmal passieren, dass du dich nicht besser fühlst im ersten Augenblick, weil der Körper erstmal damit beginnt, all das nach außen zu befördern und dann kann man erstmal sogar kleine Vergiftungserscheinungen auftreten. Ja, und so war das dann. Also ich habe dann auch immer wieder gemerkt, wenn wir es jetzt auf die Chakren beziehen, dann ist ja das Grüne auch das Herzchakra. Und wenn man dann grün ist, die Farben wirken ja auch. Also ich habe immer wieder auch extrem gespürt, wie mein Herz aufgegangen ist, wenn ich mir einen Brennnessel-Smoothie gegönnt habe und so. Es ist wirklich bemerkenswert schon. Ist mir oft so aufgefallen, ganz stark.
Okay. Und weil du jetzt das auch mit den Chakren ansprichst, gibt es dann auch Kräuter, die so gezielt eher im Bereich der Wurzelchakra, wo halt auch viele oder der unteren Chakren eingehen, weil da sind ja auch oft sehr, sehr viele, sage ich einmal, alte Muster, Gewohnheiten oder sonstiges, das festsitzt. Gibt es da Kräuter, die dir auch aufgefallen sind, die da stärker wirken?
Also grundsätzlich für den Solarplexus zum Beispiel, das ist ja dann im Bereich auch von Leber und Galle und Magen, da sind also grundsätzlich alle Bitterkräuter sehr, sehr wohltuend. Und also man sagt auch, das ist ja dann die Farbe Gelb und es ist auch tatsächlich so, dass gelb blühende Pflanzen und Kräuter in fast, also ich kenne nur keine Ausnahme, vielleicht gibt es welche, aber die immer sehr wohltuend auf Leber und Galle wirken. Ich meine, allen voran der Löwenzahn, Schöllkraut und Johanniskraut ist jetzt in erster Hinsicht kein Lebertonikum zum Beispiel, aber wirkt auch gut auf die Lebergesundheit und hat jemand reingeschaut. Und dieses Wurzelchakra also ist ja sehr mit der Erde verbunden und da ist zum Beispiel der Ehrenpreis mir sehr aufgefallen, weil der schmeckt meistens so, als würde man sich tatsächlich einen frischen Löffel Erde in den Mund schieben, weil der schmeckt also richtig erdig und den beziehe ich also sehr stark auf das Wurzelchakra zum Beispiel. Mhm. Und so kann man einfach die Farben der Blumen zum Beispiel, also der Kräuter, wie sie blühen, auch einfach heranziehen und das dann also darauf zurückführen,
ja, auf das jeweilige Chakra. Sehr spannend und sehr interessant, da einzutauchen. Du hast ja dazu auch einen Kurs, einen Online-Kurs, wo man sich vertiefen kann, glaube ich, zu diesem Thema. Jetzt auch, weil du ja einen YouTube-Kanal hast, der heißt Raise Your Frequency, wo es auch wirklich um das Thema Schwingungserhöhung und so weiter geht, würde mich oder uns interessieren, inwiefern auch Wildkräuter, du hast es bis jetzt angesprochen, dass man sich dann manchmal vielleicht so was zu viel Energie hat oder vielleicht auch mit der Schwingung enorm raufgeht, dass das ja was mit einem macht, das, was man sich zuführt, ob man jetzt wahrscheinlich Lebensmittel aus dem Supermarkt nimmt oder direkt vom Bauern, die vielleicht noch in einer konventionellen Landwirtschaft hergestellt worden sind oder eben Bio-Lebensmittel oder eben die Wildkräuter. Und das geht wahrscheinlich auch einher mit unterschiedlichen Schwingungen möglicherweise. Hast du da auch für dich etwas bemerkt, wie diese Schwingungen dann vom Körper aufgenommen werden, beziehungsweise welche Unterschiede es da gibt und auf was man vielleicht auch achten sollte, wenn man, du hast es auch bei der Umstellung jetzt schon ein bisschen angesprochen, Vergiftungserscheinungen und Co., auf was man da in Bezug auf die eigene Frequenz und der Schwingungsanhebung beachten sollte?
Also letztlich geht das sowieso immer nur in einzelnen Schritten. Ja? Also in der Regel passiert das nicht so, dass man eine Sache nimmt und dann in Bewusstseinszuständen sich befindet, mit denen man nicht umzugehen weiß. Das passiert in seltenen Ausnahmefällen. Also dieser Entgiftungsprozess, der braucht schon seine Zeit und in der Regel ist auch jeder dort, würde ich behaupten, gut geführt. Also auch immer wieder seine Seele dort zu bitten, mit einzubeziehen. Und oftmals glauben viele Menschen noch gar nicht an spirituelle Themen so sehr und fangen erst mal an mit der körperlichen Entgiftung. Aber auch hier hat dich ja was gerufen. Ja, es ist auch hier in der Regel die Seele, die dich ruft und die würde gerne direkt mit dir sprechen. Aber man ist eben noch zu dicht, in noch zu dichten Zuständen. Der Körper ist noch nicht gereinigt genug und so ist das eben der erste Schritt. Mhm. Und ich reagiere da inzwischen sehr, sehr empfindlich auf. Also ich gehe eigentlich nur, wenn es geht, nur noch in Bioläden einkaufen, weil ich schon merke, die Schwingung dort drinnen ist einfach eine ganz andere. Die Nahrung hat die Wertschätzung auch der Nahrung gegenüber. Also ich merke inzwischen, die Lebensmittel sind tatsächlich gefühlt traurig in diesen konventionellen Lebensmittelläden. Und das ist natürlich auch das, was sich auf uns überträgt. Alles ist ja letztlich in seiner tiefsten Essenz Bewusstsein. Und wenn die Banane einfach nur noch als Ding betrachtet wird, als Zweck, als Mittel zum Zweck, natürlich, die schmeckt dann gut, aber man schiebt sie sich einfach nur zwischen Tür und Angel rein, dann geht da auch extrem viel bei verloren. Also das eine sind die Gifte und die Chemikalien, die natürlich da drin sind. Das andere ist, die Bananenstaude wird einfach nur noch hochgezogen und nach Effizienz alles gehandhabt. Und das ist eigentlich das, was die Welt zu dem macht, was sie, wie sie jetzt ist, dass wir einfach nur noch auf Kalkül ausgelegt sind, auf Zahlen und auf Statistiken und dass der Geldbeutel stimmt und deswegen leidet alles im Hintergrund, weil oder inzwischen auch viel im Vordergrund, wo man aber selten so gerne hinblickt, weil man einfach die Liebe weggelassen hat beim Anbau von Lebensmitteln. Das fängt da schon überall an.
Ja, das ist so spannend.
Ja.
Wenn man da eintaucht. Dann ist ja letztlich.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage komplett, so wie du sie gestellt hast, auf jeden Aspekt eingegangen bin. Mhm. Oder vielleicht kannst du dann nochmal
sonst. Gerne. Grundsätzlich merkt man ja dadurch, dass wir oft in so einem gestressten Umfeld sind. Du hast das jetzt auch angesprochen mit dem Herz, dass wir das vielleicht auch zeitweise gar nicht so öffnen können oder auch wollen, weil wir so viele Aufgaben haben, die wir erledigen müssen. Und dann aus diesem gestressten Zustand heraus, jetzt klar, jetzt muss ich ja was essen. Ich muss ja jetzt was essen. Und dann passiert eben genau das. Man nimmt sich irgendein Nahrungsmittel und stopft es in sich hinein, ohne überhaupt zu wissen, wie, was, wo, wann. Man schmeckt kaum etwas, macht es wirklich als Fast Food im Endeffekt. Und es befriedigt einen ja kaum. Es ist einfach nur so dieser Gedanke, ich muss schnell etwas aufnehmen. Es ist auch so, dass ich oft glauben wir müssen ja auch etwas essen. Und inwieweit hast du das jetzt auch erfahren, dass vielleicht die Nährstoffe, diese Essenzen, wie du sie auch angesprochen hast, die man jetzt in den die man teilweise in den Wildkräutern findet, teilweise vielleicht auch in einem Bioladen findet beim Gemüse, die dann so stark auch nähren oder die Reserven auffüllen, die Zellen da versorgen, dass dann das letztendlich viel, viel weniger möglicherweise auch ist, als das, was wir glauben, was wir uns zuführen müssen. Ich glaube, das hat auch ein bisschen mit diesem, welche Frequenz und so weiter, welche Schwingung, welche Wertschätzung wurde diesem Lebensmittel zugeführt?
Also ich bin ja als Wissenschaftler in diese ganze Thematik eingestiegen und habe dann, wollte alles genau erforschen und erfahren und welche Nährstoffe gibt es, wie wirken die im Körper, welche essentiellen Nährstoffe braucht er? Und dann kam mir irgendwann auch dieses Buch Lichtnahrung mal in die Hände. Und dann habe ich das auch gelesen und dachte mir, okay, das scheint ja alles gar nicht so weh zu sein, wie ich immer gedacht habe. Also wir brauchen oftmals erstmal, weil wir ja so an die Materie gewöhnt sind, irgendwas Greifbares. Aber wenn man immer tiefer und tiefer schürft und schaut, dann bleibt da ja eigentlich gar nichts mehr übrig. Also die Materie, du sprichst jetzt immer wieder von Schwingung, ist letztlich auch nichts anderes als Welle, ist nichts anderes als Schwingung und Frequenz. Das heißt, alles, was wir unserem Körper zuführen, sind immer nur Informationen. Also es ist die Energie in einer definierten Form. Und diese Form ist aber auch nur nach außen hin Form. Dahinter ist immer die Information als Essenz. Das heißt, wenn ich es schaffe, die Information, die Energie, auf welchem Weg auch immer, in mein System reinzubringen, dann dann kann ich auch auf die Banane verzichten, wenn ich es schaffe, die Banane als Information reinzubringen. Würde man natürlich sagen, ja, bist du bekloppt, ich will ja auch die Banane essen, weil sie lecker schmeckt. Und das dürfen wir natürlich auch. Aber es geht nur an und für sich darum, dieses Verständnis zu entwickeln. Und das klingt jetzt natürlich erstmal vielleicht auch für dich daheim nur nach Theorie, aber das kann man irgendwann mehr und mehr erfühlen und erfahren, dass, ja, so wie wenn du in den Raum reingehst oder in den Supermarkt reingehst und merkst, da ist eine andere Energie als jetzt, wenn du in den Bioladen reingehst. Das fühlt sich einfach viel harmonischer an in der Regel.
Also dass man da auch mal bewusst sich beobachtet, wie fühle ich mich jetzt, wenn ich dieses Lebensmittel, Nahrungsmittel kaufe, wenn ich in diesem Geschäft bin, wenn ich dort bin, dass man da auch einmal wirklich ein bisschen reinspürt, weil es ist natürlich nicht für jeden so selbstverständlich zu sagen, ja, wie fühle ich mich dort, was ist da gerade für eine Schwingung, aber natürlich jeder Zuseher hier hat sich ja schon mit gewissen Themen beschäftigt und sucht ja auch nach neuen Wegen, nach neuen Möglichkeiten, und das klingt ja fast auch, wie du es sagst, lieber Philipp, so nach Biohacking der höchsten Form. Ich sage, ich führe mir nur die Information zu und dann hat das mein System schon erfasst und ich brauche ja quasi das nicht mehr essen. Wobei natürlich, wir sind hier Fleisch und Blut und dürfen schon gewisse Dinge erfahren. So ist ja nicht, ne?
Natürlich, das dürfen wir. Mhm. Aber es ist ja abgefahren überhaupt, dass das geht. Und letztlich kommen wir aus dem Geist, ja? Also wir sind Geist, der in die Materie gekommen ist. Für viele ist immer erstmal so dieses Bild am Anfang, dass wir als irdisch materiell die Möglichkeit haben, uns mit Spiritualität zu befassen. Aber im Grunde genommen ist die Herangehensweise eher von oben nach unten. Und das wieder zu erkennen, macht das Leben um einiges einfacher. Und man merkt dann auch, irgendwann braucht man weniger zu essen, weil man merkt, weil du genährt bist. Mhm. Du bist genährt einfach durch die Energiefelder, an die du dich wieder angebunden hast, die wir vergessen haben, an solche Räume von Seele. Wenn du in der Freude bist, dann so richtig in der Freude, dann vergisst du auch zu essen. Dann hast du auch gar keinen Hunger, oder? Das kennt jeder vielleicht, zumindest das Beispiel aus dem Beispiel heraus, wenn man frisch verliebt ist, kann man gar nichts essen und man ist so hochschwingend und energetisiert, dass die Energie eben auch irgendwie von woanders scheinbar da ist und kommt.
Also man darf durchaus mal schauen, was nährt mich denn auch so in meinem Umfeld? Na, welche Emotionen, welche Menschen bringen gewisse Schwingungen mit, die mir gut tun? Oder die Begegnung an sich löst etwas aus, was mir gut tut? Also dass man auch über die Nahrung hinausgehend einmal schaut, was geht da noch? Was war da für dich auch so ein Aha-Erlebnis? Du beschäftigst dich ja auch stark mit Beziehungen, Sexualität ist so auch ein Thema. Und da sind ja auch gerade zur Zeit, jetzt rein Ende des Jahres, sehr, sehr intensive Energien, sage ich mal, da, die sehr viel Altes, sage ich mal, nochmal zum Vorschein bringen, Gewohnheiten etc. Und was uns auch möglicherweise davon abhält, glücklich zu sein. Was gibt's da einen, sage ich einmal, Game Changer, der bei dir etwas ausgelöst hat, vielleicht auch im Mindset, was du oder was du auch rätst oder wenn du in der Beratung bist, dass man mit Beziehungen, in einer Beziehung glücklicher leben kann?
Absolut. Also auch hier würde ich wieder diesen Bezug zur Seele gerne mit reinnehmen, denn oftmals sehen wir, auch insbesondere die Männer, sehen den weiblichen Körper als Objekt, als Lustobjekt und vergessen oder können dadurch nicht mehr die Seele wahrnehmen. Es kann für Frauen genauso gelten, dass sie dann den anderen nicht sehen können, weil sie ihn verwechseln. Oder man hat eben seine Brille auf und projiziert irgendwas auf den anderen drauf. Oftmals auch die alten Muster noch, die man mit seinen Eltern hat. Also oftmals verwechselt man seinen Partner mit der Mutter oder mit dem Vater und hängt dann noch wie dieses innere Kind in dieser Erwartungshaltung drin, dass Papa da ist, um mich glücklich zu machen oder mich zu trösten und diese ganzen Geschichten. Und ja, es sorgt dann erstmal für Leid, aber eigentlich ist es so, wie ich am Anfang gesagt habe, mit meinen Halsbeschwerden, es ist immer ein Riesensegen darin oder ein Geschenk. Und das Leben zeigt dir halt einfach immer nur die ganze Zeit im Grunde genommen liebevoll auf, wo du eigentlich gerade stehst. Und ja, wenn man dann es schafft, sich dann damit zu befassen, okay, ich bin nicht das Opfer meiner Umstände, sondern ich kann es selber mitgestalten, schafft diesen Schritt zurückzumachen und einfach mal tief Luft zu durchzuatmen und Luft zu holen und vielleicht auch mal die eigenen vier Wände, in denen man sich tagtäglich aufhält, verlässt, dann hat man eine bessere Betrachtungsweise auf die Dinge. Weil sonst hängt man immer in den gleichen Energiemustern und wir bewegen uns quasi wie in so unsichtbaren Feldern. Mhm. Und wenn daheim dieses Energiefeld so prägnant ist, präsent ist, dann tun wir uns schwer, die Dinge zu erkennen, wenn wir dort drin sind. Also wie der Fisch im Aquarium, der in seinem Wasser fließt und gar keine Ahnung hat, was Wasser ist, so fließen wir auch, schwimmen wir die ganze Zeit in unseren verschiedenen Terrarien und checken nicht, dass da noch so unendlich viel mehr ist an Möglichkeiten und sein Leben zu leben und Beziehung zu leben. Mhm. Also dort einfach auch zu gucken, wie machen es andere, auch vor allem einfach aus den Gewohnheitsmustern zu brechen und ja, vor allem auch erstmal wieder bei sich anzukommen. Also dass, wenn die Partnerschaft leidet, dann eigentlich im Grunde immer nur deshalb, weil jeder mit sich selber unzufrieden ist oder und dort den anderen eben als Sündenbock verwendet, wieder als Projektionsfläche. Mhm. Und wenn man es dann mal schafft, hat den Anker zu oder die Reißleine, die Bremse zu tätigen und mal vielleicht für ein paar Stunden einfach mal in den Wald rausgeht und dann kommt auf einmal diese Klarheit und dann kann man auch plötzlich wieder den anderen sehen in seiner Schönheit, in seiner Qualität, den Menschen, den man ja eigentlich so sehr liebt. Und dann glätten sich die Wogen. Und da kann man dann auch wieder drauf aufbauen. Und ein Riesenthema ist auch die fehlende Kommunikation. Also obwohl das ja der Mensch ist, der dir so am Herzen liegt, die Menschen sprechen einfach nie wirklich ehrlich aus ihrem Herzen, aus Angst, den anderen zu verletzen und so weiter. Auch Angst, vielleicht verlassen zu werden oder was auch immer dort für Muster oder Intention dahinter liegen, aber das ist nicht hilfreich. Also man muss diese radikale Ehrlichkeit in diese Beziehung mit reinbringen. Ansonsten kann man nicht wirklich in diesem Glück schwelgen und in dieser Schönheit.
Das haben wir schon öfter im Kongress auch gehabt, so diese Kommunikation als Schlüssel, auch um Emotionen zu lösen, um vielleicht auch so verdeckte Dinge nochmal richtig vor den Vorhang zu holen. Jetzt, wie du gesagt hast, da ist auch eine Angst dahinter und wir haben ja, oder wir sind auch mit vielen anderen Ängsten konfrontiert. Der Mensch in der Angst hat Schwierigkeiten, dann ins Herz zu kommen, er hat dann Schwierigkeiten, wirklich für sich einzustehen und an Ausdruck dessen, was eigentlich so tief in einem ist, Seele etc. zu tätigen. Du hast jetzt gesagt, ja, in den Wald gehen kann ein bisschen helfen. Was kann man noch tun, um den Mut haben, Dinge anzusprechen?
Ja, also Mut zu erzwingen, das weiß ich jetzt nicht, wie man da am besten herangeht. Also es ist zum Beispiel schon mal sehr, sehr sinnvoll, die Angst, sich nicht mehr zu sehr mit ihr zu identifizieren, sondern sie wie so ein Wesen zu sehen, die in dir wohnt gerade. Damit hast du schon mal diesen einen ersten Schritt zurückgemacht. Und Angst kommt immer von dem Gefühl von Enge. Also wenn du es schaffst, den Raum auszudehnen, auch in dir einfach vorzustellen, dass du nicht nur auf diesen physischen Körper begrenzt bist, sondern dir einfach mal vorstellst, dass du dich in den Raum hinein ausdehnst und richtig weit wirst. Du kannst auch dir vorstellen, wie so eine riesige Lichtkugel. Und dadurch oftmals kommst du auch schon in andere Bewusstseinszustände. Und auch die Erdung ist ein wichtiger Aspekt, da hilft die Natur auch wieder sehr gut. Also dich nach unten hin zu Mutter Erde zu verbinden. Letztlich ist das Gegenteil von Angst immer das Gefühl von Verbundenheit. Also Verbundenheit zu schaffen und dann auch vielleicht kleine erste Erfolgserlebnisse herbeizuführen. Also erstmal, wenn man dann mal ein Gespräch aufgesucht hat, man muss ja noch nicht die tief sitzende Angst zur Sprache bringen oder nicht mit seinem Partner vielleicht dann darüber sprechen, sondern mit einer anderen Vertrauensperson. Und dann merkt man eben plötzlich, hey, der andere verurteilt mich ja gar nicht dafür. Ich habe so lange mit meiner Halsthematik auch in meiner Vergangenheit dort das für mich behalten. Und irgendwann habe ich darüber gesprochen und es war so heilsam, mich meinen Freunden damit zu öffnen. Und haben gemeint, ja, ist doch alles in Ordnung. Also das, dadurch merkt man nämlich plötzlich oft auch, dass dieser riesige Elefant, den man aus der Mücke gemacht hat, eben doch eigentlich nur eine Mücke ist. Oder wie bei Jim Knopf, dieser Scheinriese. Vielleicht kennt ihr das. Da kommt, die sind in der Lokomotive und sehen von richtig weit weg, boah, das ist ein Riesenungeheuer. Und dann fahren sie immer näher hin. Und dann wird er immer kleiner und ist irgendwann nur noch so ein kleiner, süßer Zwerg. Und so ist das auch bei uns. Wenn wir wirklich mal, wirklich dann mal hinschauen, und dafür braucht man aber wiederum den Mut, und das Ganze beleuchten, dann erkennen wir plötzlich, dass dieses Ungetüm, dieses Monster eigentlich so ein, ja, süßes kleines Wesen ist, was eigentlich nur in den Arm genommen werden möchte. Ja.
Ja, das ist vielleicht, dass es gar nicht so groß ist, wie man am Anfang glaubt. Und das ist, also habe ich auch schon erlebt, dass man, wenn die Dinge dann einmal draußen sind, man denkt, ja, war das jetzt wirklich das, also wovor man jetzt so lange Angst gehabt hat? Also sich da vielleicht aber wahrscheinlich auch nicht zu sehr zu zwingen, das jetzt dazu tun, weil du hast jetzt auch schön erzählt, also wie du damit begonnen hast, das auszusprechen, hat es dir irrsinnig gut getan. Wie hast du da deine Schritte gewählt? Vielleicht magst du uns da ein bisschen mitnehmen. Also, wie bist du vorgegangen? Ja. In welchen kleinen Portionen oder großen Portionen hast du das gemacht?
Ja, ich habe schon lange in mich hineingefressen. So ist es ja nicht, oder in mir behalten. Ja. Und das ist ja auch so. Ich hatte ja damals keine Ahnung von Energie. Aber wenn man diese Dinge ewig in sich behält, das ist wie eine Art Gärungsprozess und es wird dadurch auf keinen Fall besser, ja. Also eher, es fängt an zu gären und zu modern da in einem. Und deshalb ist es umso befreiender, wenn man schon, wie mit dem Geschirr, was man abends vielleicht in der Küche stehen lässt, ist es besser, wenn man es gleich abspült, weil am nächsten Tag ist es eingetrocknet. Und so ist das auch mit unseren inneren Mustern. Und ja, also mir fiel es dann damals, ich muss vielleicht dazu erwähnen, Halsschmerzen waren jetzt nicht das Problem. Ich hatte damals in meiner Jugend vor allem Angst, dass ich schlechten Atem habe, weil mein Hals ständig entzündet war. Und das hat für mich eine immense psychische Blockade aufgebaut, wo ich mich total isoliert gefühlt habe, von allem abgetrennt. Und das war also das, was noch viel größeres Leid in mir hervorgerufen hat, als jetzt der alleinige physische Schmerz. Und damit mich zu offen, also das preiszugeben, das war also diese riesige Hemmschwelle. Und das war, irgendwann habe ich halt meinen Mut zusammengenommen. Das war gut, da war ich alkoholisiert. Aber gut, also das ist schon auch, man muss sich ja nicht jeden Tag die Kante geben, aber an und für sich ist es jetzt auch nicht verwerflich, dass man halt ein Glas Wein oder einen Schluck Bier trinkt, wenn es einem hilft, sich dann endlich diesen, den Schmerz von der Seele zu sprechen, das ist doch wunderbar. Also das war so meine Anfänge. Und dann habe ich halt irgendwann, ich habe dann im Laufe der Zeit gemerkt, es bringt nichts. Also ich habe nichts davon, wenn ich irgendwas für mich behalte. Natürlich, manche Dinge sind intim und gehören nicht unbedingt in die Öffentlichkeit. Aber wenn du mich jetzt darauf ansprichst, ich bin einfach, sage ich, ein offenes Buch. Was soll ich denn verheimlichen, wenn es irgendjemand anderer hört jetzt, der vielleicht genau das gleiche Problem hat und er dadurch geholfen ist, dann halte ich das für wesentlich wertvoller und wichtiger, als dass ich jetzt vielleicht in meiner Scham, die ich aber eh weitestgehend ablegen konnte, vielleicht verletzt bin.
Okay, also du hast dadurch diesen gesunden Zugang entwickelt, dass du über die Angst hinausgegangen bist und dass man sich am Anfang durchaus auch mal ein Schlückchen Mut antrinken kann. Das ist auch ein sehr sympathischer Zugang, dass nicht immer alles so schwarz oder weiß ist, sondern dass das durchaus auch Mittel zum Zweck sein kann, wenn es einem nutzt. Und ich glaube, das ist auch eine wertvolle, sage ich einmal, Entlastung. Gärungsprozess, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort gewesen. Du beschäftigst dich ja auch, und da kommen wir wieder ein bisschen zurück zum Thema Ernährung, mit dem Thema Fermentation. Das ist ja auch ein Schwerpunkt von dir. Das heißt, du hast unterschiedliche Techniken, Methoden, mit denen du die Kräuteressenzen haltbar machst, beziehungsweise sie dann verwenden kannst. Wie bist du in dieses Thema eingetaucht und welchen großen Nutzen hast du letztendlich jetzt auch für deine Klienten daraus gewonnen?
Also ich sage dazu immer gerne, bei uns in den, es reicht vollkommen, wenn wir uns frische Wildkräuter zuführen. Aber in unseren Breitengraden ist es nun mal so, dass wir einige Monate haben, wo draußen nichts wächst. Mhm. Und ich habe als Lebensmitteltechnologe viele Methoden kennengelernt, wie man Lebensmittel haltbar macht. Aber eben immer auf eine Art und Weise, wie sie nicht ihren Lebensfunken, sage ich mal, die Lebendigkeit behalten. Und die Natur, wie immer, schenkt sie uns alles, was wir brauchen, gibt uns hier eine Möglichkeit an die Hand, wie wir Lebensmittel haltbar machen können, ohne dass sie an Qualität einbüßen, sondern sogar im Gegenteil, es gewinnt ja sogar noch an Qualität, wenn du Dinge fermentierst, die diese Mikroorganismen, die sich dann vermehren, es ist auch unterm Dunkelfeldmikroskop erkennbar, man sieht, das Licht da drin wird vermehrt, also es ist eigentlich wieder Wahnsinn, gell? Weil eigentlich hast du ja ein geschlossenes System, ja, wo die Mikroorganismen arbeiten und du hast am Ende mehr drin als davor. Das ist aus der Sicht der Wissenschaft unmöglich.
Also die Biophotonen werden mehr sogar, sagen wir mal so.
Ja, genau. Mhm. Spannend. Das merkt man auch. Also wenn man sich so gutes Sauerkraut, das ist nicht immer gleich. Also ich habe da auch viel experimentiert. Manche Charge ist nicht so lebendig wie die andere. Das ist sicherlich auch, hängt mit dem Ausgangsprodukt zusammen, was man verwendet und mit allem Möglichen, natürlich auch an dem Raum, wo man es hinstellt. Ich stelle das auch gerne auf Symbole, also auf die Blume des Lebens dann noch zum Fermentieren und all das wirkt natürlich auch da drauf. Und also der Vitamin C-Gehalt, der bleibt sehr lange erhalten. Also deswegen haben ja die Seefahrer mit Sauerkraut dann ihrem Skorbut entgegenwirken können. Und B-Vitamine entstehen sogar durch die Fermentation. Und viele sekundäre Pflanzenstoffe werden also auch vorverdaut, kann man sagen. Also die Mikroorganismen liefern allerlei Enzyme, die uns dann wiederum helfen, dass wir das Ganze perfekt aufnehmen können. Denn Bioverfügbarkeit ist auch ein riesiges Thema. Oftmals essen wir Dinge, die sind zwar gesund, aber wir nehmen nur einen relativ geringen Prozentsatz davon über unsere Darmschleimhäute auf, sodass sie in die Zellen gelangen können, wo sie eigentlich hingehören. Mhm. Sonst, oder wenn man sagt, vielleicht auch, man schafft sich höchstens dann teuren Urin, wenn man sich jetzt Mineralienpräparate aus Drogeriemärkten zum Beispiel zuführt, weil die Zellgängigkeit einfach nicht gewährleistet ist. Das wird nur durch die Biologie bewerkstelligt. Also es muss chelatiert, heißt es oft auch, vorliegen, weil sonst erkennt die Zelle das nicht, wenn es nicht in einer Verbindung auftritt.
Das heißt, die Fermentation tatsächlich unterstützt auch uns in der Aufnahme der Nährstoffe und kann dann tatsächlich dazu führen, dass wir mehr von dem, was wir eigentlich dem Körper zuführen wollen, dann auch tatsächlich dort ankommt. Das ist sehr, sehr spannend und wertvoll, dass wir das hier auch so erfahren. Sauerkraut hast du angesprochen. Was ist dann noch so typisch, was du fermentierst, um unterschiedliche Nährstoffe vielleicht auch zuzuführen dem Körper?
Also tatsächlich mache ich mich inzwischen nicht mehr so verrückt mit den Nährstoffen. Ich esse hochschwingende Nahrung und merke, mir geht's gut. Also das hat lange tatsächlich gebraucht, weil ich habe ja jahrelang studiert, was es überall drin hat. Ich habe gedacht, das jetzt alles über Bord zu werfen, mache ich auch nicht. Also ich schaue immer noch, dass ich ausgewogen mich ernähre und gucke, dass ich eine gute Proteinmenge aufnehme, zum Beispiel im Verhältnis zu Kohlenhydraten und Fetten und dergleichen. Aber ich bin jetzt nicht mehr der Korinthenkacker, sage ich mal. Und also was ich sonst noch mache, ist gern Wasserkefir, Kombucha, Sauerteigbrot backen, bin ich nie so richtig der Fan von geworden. Ich bin mehr so der, ich backe gerne glutenfreies Körnerbrot, das geht einfacher und schneller und schmeckt mir noch besser. Und ansonsten Tempeh habe ich mich auch mal rangewagt. Ich habe auch Freunde, die das richtig professionell jetzt langsam angehen. Also vielleicht kennt man es, es hat ja auch inzwischen schon Einzug gehalten, wobei ich also schon merke, dieses Tempeh aus dem Bioladen, das ist nicht das Gleiche wie, ich war auch mal auf Bali in Indonesien, wo man dann noch das Tempeh, was noch ganz warm ist, also das ist ein Produkt aus Soja, gekochten Sojabohnen, die man dann mit einem Edelschimmelpilz animpft und der fermentiert das Ganze dann noch. Und das ist also auch eines der wenigen Produkte, wo ich direkt merke, wenn ich das esse, wie unglaublich das mein Wohlbefinden erhebt. Ein weiteres ist zum Beispiel noch, sind die Hagebutten jetzt im Winter von der Rose, wenn jetzt alles karg wird und kahl wird, die Bäume, die Blätter wieder, die Sträucher, dann sieht man die ja rot leuchtend in der Landschaft. Und wenn dann der Frost kommt, dann werden die ganz weich. Dann werden die so nicht mehr so fest, so hart, wie sie sonst über sind. Und dann kannst du die von dem Strauch abpflücken. Und dann entsteht dort, wo der Stängel dran war, ein kleines Loch. Und dann kannst du wie so eine Tube die zerdrücken und dann kommt quasi das Mark heraus. Weil sonst ist es nicht so einfach, Hagebutten von den ganzen Kernen zu trennen. Und dann kannst du das da rausdrücken und direkt essen. Und da merke ich also auch jedes Mal so, wow, Wahnsinn, wie mein Körper, wie gut das mir tut.
Ja, ich kenne es vor allem von den Walderdbeeren. Das heißt, wenn ich da, ich liebe Walderdbeeren, wenn ich da welche finde und ich denke, bei jeder Erdbeere, wow, da kriege ich jetzt die geballte Ladung an Nährstoffen. Ich glaube, dass wir das gar nicht unterschätzen dürfen, die Menge, die wir dazu führen können, wenn wir das solche Tipps wie eben mit der Hagebutte, das kannte ich überhaupt nicht, dass das so ist. Und vielleicht auch Ähnliches. Was ist da noch so ein Tipp, wenn du jetzt gerade auch in Richtung Winter denkst und durch die Natur wanderst, was man da so für sich nutzen und mitnehmen kann, einen Energiebooster geben kann?
Ja, also wenn man Glück hat, die Brennnesseln sind oftmals den ganzen Winter über auch zu finden. Also die sind fast immer grün. Oftmals findet man die sogar unterhalb der Schneedecke noch. Nicht, dass sie dann die gleiche inbrünstige Kraft hätten wie jetzt im Frühjahr oder das Jahr im Sommer herüber. Aber dennoch kann man sie immer noch verwenden. Und sonst, es gibt ein paar Winterpilze, aber da bin ich selber gerade noch dabei. Dieses ist nicht so ganz mein Metier, aber das will ich auf jeden Fall auch noch mit ergründen. Ansonsten fällt mir jetzt über den Winter nicht so viel ein, was man da jetzt direkt draußen aus der Natur sich zuführen kann. Aber deshalb ja die Dinge einmachen, die Dinge auch, also jetzt noch Kräuter pflücken. Jetzt zum Vollmond vor allem ist es immer gut und dann Kräutertees ist der Hammer auch. Also das nicht zu nutzen, da ist man echt töricht. Statt in der Früh immer nur Kaffee zu trinken oder auch den Tag über einfach immer mal wieder verschiedene Kräutertees. Man tut seinem Körper sowas Gutes und letztlich freut man sich natürlich selber auch, weil man in diesem Körper wohnt und er ihm dafür dann mit Freude wieder Freude schenkt im Gegenzug.
Ja, und da spielt ja oft auch wirklich diese Rolle, dass man sagt, man fühlt sich vielleicht nicht so gut, man hat irgendwie eine leicht depressive Stimmung aufgrund von Außenumständen, vielleicht sogar irgendwie Angst, Krise etc. Es wird alles massiver. Welche Kräuter empfiehlst du da, um wieder in eine Freude zu kommen?
Ja, also das Johanniskraut ist sehr, sehr dafür bekannt, dass es auch als Antidepressivum wirkt tatsächlich. Und gut, da ist man jetzt auch schon ein bisschen spät dran für die Saison, aber ein Johanniskrautöl kann man ganz leicht selber machen, indem man einfach eine Handvoll Johanniskrautblüten, also Blätter wie Blüten nimmt und in ein hochwertiges Öl gibt, das dann für 3 Wochen auf der Fensterbank in der Sonne stehen lässt und dann abseiht. Dann hat man dieses rötlich gefärbte Öl, vielleicht hast du das ja schon mal gesehen, wird ja auch in der Kosmetik auch verwendet, weil es die Haut auch geschmeidiger macht, weil es einfach die Zellen zur Regeneration anregt und gleichzeitig auch das Gemüt erhält. Also dem Johanniskraut wird nachgesagt, dass es in der Lage ist, wie kein anderes Kraut die Sonnenlicht zu speichern. Natürlich machen das alle Pflanzen irgendwo in dem Chloroplasten, im Chlorophyll, aber das Johanniskraut ganz besonders. Mädesüß wirkt also auch gut auf die Stimmung. Lindenblüten kann man also auch heranziehen. Lindentee wirkt also beruhigend und besänftigend auf das Gemüt. Und viele dieser Pflanzen, die ganzen Bachblüten, sind auch zum Beispiel wunderbar einzusetzen. Da gibt es verschiedene auch in den Notfalltropfen. Weiß jetzt gar nicht mehr genau, aus welchen die allen zusammengesetzt sind, aber da gibt es eben auch ein paar Bachblüten, die eben bei Schockzuständen zum Beispiel gut wirken, die also auch einfach sehr beruhigend auf unsere, auf die Seele auch wirken, ja.
Ja, okay. Also, dass diese Essenzen dann direkt auch mit der Seele kommunizieren oder halt eine Essenz, eine fehlende möglicherweise auffüllen, um die Seele ganz oder vollkommener zu fühlen? Oder wie siehst du diesen Zusammenhang gerade auch mit der Seele? Das würde mich noch interessieren.
Also die Pflanzen sind ja auch wiederum, wir konzentrieren uns wieder sehr auf die Form. Mhm. Das ist die Brennnessel, die hat ihren, ja, wir schauen immer nur auf ihren physischen Körper. Diese Pflanzen haben genauso auch feinstoffliche Körper und eine, ja, eine Seele. Mhm. Also und dieser seelische Aspekt ist es, der dann mit auch auf unsere Psyche wirkt, auf unsere Seele. Also auf diesen feinstofflichen Ebenen, die wir gar nicht mehr so gut wahrnehmen können, findet jetzt auch die ganze Zeit ganz viel statt. Ich meine, wenn wir hier in diesem Gespräch sind, unsere feinstofflichen Körper verbinden sich miteinander und so. Wir sind ja nicht dieses Gefährt, auf das wir uns so einzig und allein meistens konzentrieren. Und so hat jede Pflanze eine ganz bestimmte Intelligenz in sich, eine bestimmte Qualität. Und mit der können wir genauso in Kommunikation und in Verbindung treten. Und wenn wir dann diese Pflanzenessenz aufnehmen, dann wirkt quasi der Geist, die Seele dieser Pflanze in uns und hilft uns also, ja, bestimmte Bereiche wieder aufzufüllen.
Genau. Und du hast auch kurz angesprochen, dass gerade eben dadurch, dass wir eben sehr viel Pflanzen, Gemüse, Obst zu uns nehmen, dass ja auch schon, sage ich einmal, so deformiert ist, dass diese Essenzen auch verloren gehen. Und in einem Interview sagst du auch ganz klar, dass dieses Gedächtnis, also dass sich die Pflanzen ja quasi schon nicht mehr an ihren Ursprung erinnern können, so in der Art. Was können wir jetzt tun, abseits von dem, dass wir Wildkräuter vielleicht sammeln? Das kann vielleicht auch nicht oder glaubt vielleicht auch der eine oder andere, ich kann das gar nicht tun, ich wohne in der Stadt, es ist der Wald ist so weit weg oder was auch immer. Aber was können wir oder jeder Einzelne von uns tun, um gerade mehr Wertschätzung mit den Pflanzen, mit dem Gemüse, mit dem Obst da in unser Leben zu integrieren, um dann auch einen Beitrag zu leisten, um gesünder und glücklicher zu werden, letztendlich?
Das ist eine schöne Frage. Und im Grunde hast du es aber auch schon mitgeliefert, die Antwort war es nämlich gesagt, ja, die Wertschätzung. Und genau darum geht es. Also die Liebe hat die größte Kraft. Und das versteht man auch dann, wenn man sie wieder in sich spürt. Aber Liebe und Dankbarkeit sind die höchsten Formen der Schwingung, haben die höchste Energie in diesem Kosmos. Und wenn wir damit wieder den Pflanzen begegnen und auch eben allein dadurch, dass sich die Perspektive ändert, es verändert sich was. Also wenn du innerlich in einen anderen Bewusstseinszustand trittst, dann ändert sich dein Schwingungsfeld und damit auch die wirkst du auf die Gegenstände, auf die Wesen, die mit dir sind, um dich herum sind. Und dadurch, wenn du deinen Lebensmitteln auch schon bei der Zubereitung einfach mit dieser Dankbarkeit begegnest, dann veränderst du was. Dadurch bringst du mehr Licht in das Leben und genau darum geht es. Also genau darum geht es für uns als Menschen, dass wir dieses Licht, diese Liebe und die Dankbarkeit überall hineinfließen lassen. Egal wo du bist, egal ob du jetzt Maurer bist oder Arzt oder Lehrer, egal welche Tätigkeit wir führen, es geht vielmehr darum, wie wir die Dinge tun, als darum, was wir eigentlich tun. Jeder macht das, was er am besten kann, natürlich, oder was ihm auch Freude bereitet, und dann gelingt es uns auch in der Regel besser, aber an und für sich können wir überall, wo wir gehen und stehen, dieses Licht verteilen, und indem wir einfach nur jemanden nett zulächeln, können wir, es ist eigentlich nicht schwer, aber wir haben uns halt ziemlich verrannt, kann man sagen, und müssen halt jetzt uns langsam wieder rehabilitieren da aus, wo wir eben gerade stehen.
Aber die Sterne stehen gut dafür, oder? Wie nimmst du das in der Zeitqualität wahr, auch wenn im Außen jetzt ein großes, sage ich einmal, Chaos herrscht oder ein Umbruch? Wie nimmst du das wahr? Wie unterstützt uns das jetzt auf diesem Weg, vielleicht auch glücklicher zu werden?
Also ich sehe das genauso. Ich bin sehr zuversichtlich und optimistisch und es ist die beste Zeit, sich jetzt auf den Weg zu begeben, weil die Tore sind weit offen. Es herrscht nur deshalb so viel Chaos gerade im Außen, weil so viele Dinge sichtbar werden, die davor auch schon lange so waren. Und ja, das ist eben, weil mehr Licht hierher kommt, auch kosmisches Licht. Und letztlich werden die Dinge eben im Licht sichtbar. Davor war es hinter verschlossenen Türen und plötzlich sind die Dinge nicht mehr so verschleierbar. Und dadurch ist vieles in Bewegung. Jeder Einzelne ist mit seinen persönlichen Themen konfrontiert, aber auch das Kollektive zeigt sich und dadurch, ja, ist auch erstmal gefühlt Tohuwabohu, aber das braucht es, damit diese Dinge eben erlöst werden können. Und auch wenn es jetzt vielleicht gerade für dich sehr ausweglos oder erscheinen mag, so kann ich dich nur ermuntern, dass du am Ball bleibst und deine Konzentration auf das Positive, auf das Gute richtest und ja, weitermachst, erhobenen Hauptes.
So schön, danke Philipp für diese Motivation und auch Inspiration. Danke für deine Zeit. Ich glaube, wir sind da schon an einem sehr guten Punkt und das Gespräch könnte, glaube ich, noch ewig dauern. Es sind sehr, sehr, sehr viele interessante Impulse hier für uns alle und ich bedanke mich nochmal sehr herzlich. Vielleicht abschließend, du bist Ende November beziehungsweise Mitte November ja schon wieder mit deinem Camper unterwegs. Hast du da auch so Kraft- oder Schwingungsorte, die du ansteuerst für dich, um dich gesünder und glücklicher zu fühlen? So als ein Komponent der Frage noch abschließend. Und was würdest du noch mitgeben unseren Zuhörern, um sich gesünder und glücklicher zu fühlen?
Ja, also für mich, ich habe eben gemerkt, dieses Gefühl von Freiheit ist wirklich eine der schönsten, die es gibt. Und dieser Camper ist das zumindest auf der physisch-irdischen Ebene das höchste Freiheitssymbol, was man haben kann jetzt für mich. Und dort einfach loszufahren und vielleicht gar nicht zu wissen, wo man jetzt am Ende des Tages ankommt, das ist für mich so dieser Abenteuer, dieses Gefühl auch von Abenteuer, weil wir haben durch unsere Sesshaftigkeit, seit wir mit der Agrarlandwirtschaft begonnen haben vor ein paar tausend Jahren, da hocken wir halt einfach immer über Generationen da an dem einen Ort. Und das, die Seele, Bewusstsein will sich bewegen, Energie will immer fließen. Und deswegen ist das so ein Riesengeschenk. Und natürlich halte ich mich vor allem gerne in der Natur auf. Ich war jetzt gerade davor in Südfrankreich und dort war ich an der Gorge du Verdon, das heißt also Schlucht, Verdon-Schlucht. Das ist ein riesen Canyon und es ist abgefahren genial. Also wenn man da mal einen Abstecher hinmacht bei Zeiten, kann ich sehr empfehlen. Und ansonsten wird sich's zeigen. Ich weiß noch nicht genau, welche Kraftorte mich als nächste erwarten. Ich habe auf jeden Fall vor, einiges zu erkunden, auch spirituelle Gemeinschaften zu besuchen und mich hier und da einzubringen und zu unterstützen, dass die neue Erde hier aufgebaut werden kann.
Ja, sehr schön. Und deine Abschlussbotschaft noch in diesem, für diese Zeit, für diesen Kongress, für diese Kongressteilnehmer, die uns bis zum Schluss heute zugehört haben. Vielen Dank euch.
Danke für diesen schönen Raum, den ihr hier schafft und alles Gute an alle Zuhörer.
Namaste. Danke, Philipp.